Ja, Jesus, ich danke dir, dass wir so schön mit der Musik in diesem Gottesdienst begleitet werden durften. Und ich gebe dir jetzt einfach diesen Input, diese Worte, die du mir aufs Herz gelegt hast, noch einmal ganz bewusst vor dich hin und bitte dich, Herr, sprich du zu mich, Heiliger Geist, sprich du das, was jetzt gerade hier ankommen soll und öffne du die Herzen, die Ohren und die Sinne, Herr, für das, was du einfach jedem Einzelnen durch meine Worte sagen und mitgeben möchtest. Amen. Versuchung heute heißt für mich, da ist ein Reiz, da ist etwas, was ich sehe oder was mich irgendwie anspricht und eigentlich würde ich diesem Reiz auch gerne folgen. Ich würde eigentlich gerne nachgeben und es machen. Zum Beispiel der Currywurstgeruch an meiner Lieblingsfrittenbude, obwohl ich mich doch etwas gesünder ernähren wollte. Oder Freitagabend und ich stehe in einem Kreis voller Raucher, obwohl ich doch gerade aufgehört habe mit dem Rauchen. Oder ich werde angeflirtet, Fantasien machen sich breit, obwohl ich doch eigentlich jetzt mal auf den oder die Richtige warten möchte. Oder meine Kinder schreien und ich merke schon, wie die Wut in mir hochkocht, am liebsten selbst mitzuschreien, obwohl ich doch eigentlich geduldiger reagieren wollte. Oder Instagram schickt mir wieder irgendwelche neue Story-Angebote und irgendwer hat irgendwas über sein Shiny Life gepostet, obwohl ich doch eigentlich nicht mehr so viel an diesem Ding, an diesem Smartphone hängen wollte. Die Welt, so empfinde ich sie, ist nicht nur voller Reize. Gerade in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg oder Köln oder München ist sie nur noch ein einzig großer Reiz. Dagegen anzugehen und nicht hereinzufallen, sich nicht rumkriegen zu lassen, nicht in diese Falle zu treten, macht doch eh jeder, warum soll ich das denn jetzt anders machen, empfinde ich persönlich als extrem schwer. Und auch nicht selten mühselig. Ich weiß nicht, wie eure Trefferquote da ist, aber bei mir liegt die Trefferquote der Versuchung nicht nachzugehen ziemlich fernab der 100%. Um besser mit Versuchungen umgehen zu können, hat mir eine Sache sehr geholfen. Ich habe mir verdeutlicht, was es eigentlich ist und habe vor allem danach gefragt, welche Lösungen mir die Bibel oder Gott dafür anbietet. Und kleiner Spoiler, um auch bis zum Ende wach und da zu bleiben, es gibt Lösungen. Waffe und Strategie. Wenn man angegriffen wird, braucht man eine Verteidigung. Die Verteidigung besteht aus zwei Dingen, die richtige Waffe und die richtige Strategie. Wenn du Waffen hast, sie aber falsch einsetzt, bringt es dir nichts. Beispiel, ein Schiff wird angegriffen von einer Luftwaffe, aber man schickt Raketen ins Meer, mit denen man eigentlich U-Boote bekämpft. Macht keinen Sinn, das Schiff wird bombardiert und untergehen. Oder weniger kämpferisch, wenn du Wissen hast, es aber an falscher Stelle einsetzt, bringt es dir auch nichts. Um dich auf eine Prüfung in griechischer Mythologie vorzubereiten, würde ich mir nicht ein Fachbuch über Einsteins Relativitätstheorie durchlesen. Tolles Wissen, aber wahrscheinlich wirst du die Prüfung über griechische Mythologie trotzdem nicht bestehen. Wenn man sich also ausstattet, muss man wissen, mit was und wie man es einsetzt. Die Bibel spricht von drei Arten des Angriffs. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23, ihr habt die einzelnen Bibelstellen auch im Programmheft. Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Geist, Seele und Leib, das sind die drei Bereiche in unserem Leben, die unter Dauerbeschuss stehen. Geist. The Spirit. Geist bedeutet hier vor allen Dingen das Gottesbewusstsein. Hier greift das Böse direkt unseren Glauben an, also unsere wirklich persönliche Beziehung und Überzeugung gegenüber Gott. Wir sind versucht, Gott zu leugnen, seine Güte anzuzweifeln, sein Wort zu vergessen oder zu selteneren zu lesen, seine Vertrauenswürdigkeit anzuzweifeln und auch, sehr schlimm, seine Liebe zu verweigern oder uns seiner Liebe zu verweigern. Und das kennt doch jeder von uns. Wenn etwas schief läuft oder sich Wünsche nicht erfüllen oder wir von Menschen verletzt werden oder sie uns sogar schräg angucken, weil wir Christen sind oder wir allein die Nachrichten anschauen aus Jemen oder Syrien oder Bayern oder Chemnitz oder heute Abend vielleicht auch Hessen, who knows, fangen wir sofort an zu zweifeln. Gibt es Gott? Gibt es den guten Gott? Meint Gott es auch gut mit mir? Was ist meine Waffe dagegen? Das Wort. Als Jesus 40 Tage lang in der Wüste herumirrte, wurde er immer wieder angegriffen. Nachzulesen ist das in Lukas 4, die Verse 1 bis 13. Dort wird er vom Feind gejagt und wirklich durch das ganze Land gescheucht, durch Land und Stadt. Er war ausgehungert, er hat 40 Tage lang nichts gegessen, er war sehr schwach und auch labil. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Hunger habt, aber wenn ich Hunger habe, werde ich ziemlich unausstehlich. Aber er hatte immer dieselbe Antwort. Zuerst bot der Feind ihm Essen an. Aber in Vers 4 heißt es, Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Dann bot der Feind ihm Macht an. In Vers 8 heißt es, aber Jesus sagte, in den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemanden sonst. Zum Schluss verführte der Feind ihn, Gott anzuzweifeln und sich lieber auf die Welt zu konzentrieren und Gott zu prüfen. Aber in Vers 12 heißt es, Jesus antwortete ihm, es heißt in den Heiligen Schriften auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Das heißt, Jesus war sich selbst in den schwächsten und labilsten Momenten immer wieder bewusst, was in dem Wort steht und konnte das wirklich als Waffe einsetzen. Was ist die Strategie? Wenn die Versuchung kommt, also meine Gottesbeziehung anzuzweifeln und nicht mehr an Gott zu glauben oder an seine Liebe, erinnere ich mich an passende Bibelstellen und wenn ich keine kenne, dann hole ich eben die Bibel heraus. Ich kontere mit Bibelversen. Ich schlage mit seinem Wort zurück. Wir sollten uns also auch das Wort zu eigen machen. Die Bibel lesen, sie verstehen, über die Texte beten, Verse einprägen. Das ist mehr als nur aufzuschlagen und irgendwelche Satzkonstruktionen oder Buchstaben aneinander zu reihen. Es ist hinterfragen, es ist nicht immer damit einverstanden sein. Es ist Gott daran anklagen, warum er das schreibt, was er schreibt. Es ist es immer wieder zu lesen. Es ist es sich zu wiederholen, mit anderen darüber zu sprechen. Es ist es wirklich zu inhalieren und es dir zu eigen zu machen. Wenn du dir auch wieder in diesem Waffenvergleich etwas aneignest, aber nicht weißt, wie das Ding funktioniert, dann bringt es dir auch nicht viel, egal wie viel Geld oder wie viel Opfer du dafür gebracht hast. Überprüfe also oder Versuchungen heute hören sich auch immer sehr logisch an. Es gibt super klingende Theorien, warum es Gott denn nicht geben soll oder warum wir besser nicht an ihn glauben sollten oder warum wir ihn einfach nicht brauchen. In dem Text lesen wir, dass der Feind sogar selbst das Wort benutzt und dadurch versucht, Jesus herauszufordern. Wenn du dich also darin wiederfindest, überprüfe deine Strategie immer wieder, bevor du sie einsetzt und kläre den Kontext. Lass nicht zu, dass dir irgendwelche Stimmen beliebige Verse um die Ohren hauen, ohne sie herleiten zu können oder den wirklichen Kontext darüber zu wissen. Und bevor du konterst, bete und mache dir bewusst, alles, was in der Bibel steht, ist gut und ist wahr. Bereite dich auf deine Prüfung mit dem richtigen Wissen vor. Kommen wir zum zweiten Schlachtfeld, die Seele, the soul. Unserer Seele steht ein ganz bestimmter Gegner gegenüber, die Welt. 1. Johannes 2, Vers 15 heißt, liebt nicht die Welt und das, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, in dessen Herz gibt es keine Liebe zum Vater. Autsch, es ist schwierig. Ich bin ja Teil der Welt und ich lebe ja auch in dieser Welt. Und ich lebe auch mit den Dingen und mit den Menschen in dieser Welt. Aber ich darf sie nicht lieben? Schade. Lieben wir die Welt zu sehr, passiert Folgendes. Wir werden von ihr abhängig. Anders gesagt, lieben wir die Welt mehr, als dass wir Gott lieben, werden wir nicht länger von ihm abhängig, sondern eben von der Welt abhängig. Etwas konkreter, machen wir uns Sorgen immer wieder und über immer wieder dieselben Dinge, ist der Weg zu Depression und Lebensmüdigkeit nur ein sehr kurzer. Messen wir unseren Wert an der Anerkennung, die uns zum Beispiel unser Chef entgegenbringt oder eben nicht, versklaven wir uns freiwillig und werden zu Workaholics, ohne Freizeit, aber mit sehr dunklen Augenringen. Glauben wir, dass wir nur dann liebenswürdig sind, wenn wir von diesem einen Mann oder dieser einen Frau geliebt werden, werden wir uns nie selbst annehmen und sind von den Gefühlen und Launen einer anderen Person abhängig. Wir dürfen sie lieben, aber nicht mehr, als dass wir Gott lieben. Was ist also unsere Waffe? Gottes Liebe. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Was ist unsere Strategie? Wenn du dich selbst darin wiederfindest und zugeben musst, dass du weltliche Dinge höher stellst als deine Beziehung zu Gott, dann liegt die Lösung darin, deine Beziehung zu Gott wieder höher zu stellen als die Beziehung zu den Dingen in der Welt. Klingt logisch. Hinterfrage also deine Meinung zu Gott. Untersuche eure Beziehungen. Gab es einen Bruch? Wenn ja, warum gab es den Bruch? Wann gab es den Bruch? Was ist passiert? Warum liebst du ihn nicht mehr oder überhaupt nicht mehr so sehr wie die Menschen und die Dinge um dich herum, die Dinge, mit denen du dich beschäftigst? Welche Lügen oder Ängste haben sich eingeschlichen? Woher kommen die? Und natürlich vor allem, welche Götzen haben dein Gott aus dem Blick und aus deinem Liebesfeld verdrängt? Um all das beantworten und in Ordnung bringen zu können, gibt es eine einfache praktische Anwendung. Verbringe mehr Zeit mit ihm. Wenn wir in Partnerschaften oder Ehen oder Freundschaften sind und es da diesen unangenehmen Konflikt gibt über immer diese eine Sache oder auch manchmal über andere Sachen oder über variierende Dinge, dann bleibt diese Spannung so lange im Raum, bis man es anspricht, bis man Kompromisse oder eine Lösung findet. Und nicht anders ist das in der Beziehung zu Gott. Je wichtiger Gott wird, desto weniger wichtig wird also die Welt. Und je mehr ich ihn liebe, desto weniger muss ich die Welt lieben. Je fester unsere Beziehung wird, desto seltener werde ich also auch von der Welt angegriffen. Der dritte und letzte Punkt, das Fleisch, the flesh. Wir haben einen Körper, offensichtlich, und dieser Körper hat Bedürfnisse, offensichtlich. Essen, Schlaf und Sex sind drei der größten und berüchtigsten davon. Darüber zu reden empfinden nicht nur Christen als beschämend, schwierig und irgendwie auch falsch. Was wir an der ganzen Sache aber vergessen ist, dieser Körper ist von Gott gegeben. Ein Körper mit einer wundervollen Biologie und einer dafür sehr brauchbaren Bedürfnisse. Die Frage ist also nicht, dürfen wir diesen Körper haben? Die Frage ist auch nicht, dürfen wir diese Bedürfnisse haben und die nachgehen? Die Frage ist eher, wie können wir diesen Bedürfnissen nachgehen, sodass es uns und unsere Beziehung zu Gott gut tut? Was ist also unsere Waffe? Gottes Stärke. Römer 6, Vers 13 heißt, stellt eure Glieder und all eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen bereits von den Toten auferstanden sind, damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf um das Gute gebrauchen kann. Wenn wir ein Bedürfnis empfinden, sind wir extrem angreifbar, wieder bei diesem Bild zu bleiben, wenn man Hunger hat und man sehr labil ist. Bei folgendem Vers musste ich ziemlich schmunzeln, weil das wohl auch jeder von uns kennt und es genau in diese Situation hineinspricht, vor allem wenn man sich zum Ende des Jahres langsam auch Ziele für das nächste Jahr überlegt. Römer 7, Vers 18. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Bringt mich also zu der Frage, was ist unsere Strategie? Und die Antwort darauf ist überraschend, war für mich überraschend. Fliehen. Frage, wenn du dir vornimmst, deine Wochenenden zum Entspannen zu nutzen und nicht um Überstunden aufzubauen, ist es dann hilfreich, Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag deine Arbeits-E-Mails zu checken? Nach dem Motto, du öffnest das Postfach, siehst 10 ungelesene E-Mails und bittest dann, oh Gott, bitte hilf mir jetzt nicht zu reagieren, sondern seelenruhig trotzdem zum Gottesdienst zu gehen. Frage, wenn du in deiner Beziehung sehr vorsichtig mit dem Thema Intimität umgehen möchtest, ist es dann hilfreich, nach wenigen Wochen beieinander zu übernachten? Nach dem Motto, ich lege mich neben ihr mit meiner Boxershort und bete zu Gott, dass es nicht über mich kommt. Oder Frage, wenn du dich gesünder ernähren möchtest, ist es dann hilfreich, sich McDonald's zum Mittagessen auszusuchen? Nach dem Motto, ich gehe da rein und bete zu Gott, dass der Big Mac ausverkauft ist und es nur noch Garden Salad und Apfelspalten gibt? Gott hat uns nicht nur einen Körper gegeben, sondern auch ein Gehirn. Und wir dürfen von beidem Gebrauch machen. Zusammengefasst, es gibt also drei Arten von Versuchung. Es gibt aber auch immer die passende Waffe und die dazugehörige Strategie. Wenn unser Geist angegriffen wird und wir an Gott und seiner Liebe zweifeln, ist unsere Antwort das Wort Gottes, die Bibel, und zwar im richtigen Kontext. Wenn unsere Seele angegriffen wird und wir die Welt mehr lieben als Gott, ist unsere Antwort die Liebe Gottes, mehr Zeit mit ihm und ein Hinterfragen unserer Beziehung zu ihm. Wenn unser Körper angegriffen wird und uns Begierden zur Sünde verführen wollen, ist unsere Antwort Gottes Stärke und der Mut, vor der Versuchung zu fliehen, bevor wir der Versuchung widerstehen müssten. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder mit all deiner Sanftmut und Liebe und Geduld und ja einfach deiner väterlichen, ewigen Gnade auf all diese Stolpersteine aufmerksam machst. Unsere Welt, unser Alltag, unsere Stadt, unser Umfeld ist voll von Versuchungen. Wir leben in einer gefallenen Welt und nicht in dem auferstandenen Paradies. Aber du weißt das und du siehst das und du hast all das schon lange vor uns durchgemacht und für uns bestritten und für uns besiegt. Herr, danke, dass wir nicht jedem Fettnäpfchen widerstehen können und dass du das weißt und dass du dafür auch Verständnis hast. Danke, dass über all dem Stolpern doch immer wieder deine starke Hand ist, um uns aufzurichten, um mit uns die nächsten und wichtigen, sicheren Schritte zu gehen. Herr, ich bitte dich, dass du jedem und jeder Einzelnen hier, wenn sie in die nächste Woche oder auch einfach aus dieser Tür hier heraus in ihren Abend, in seinen Abend geht, und wieder voller Reize irgendwie umgeben ist. Jeder hat so seine Achillesferse, in denen er gerade mehr drauf anspringt oder nicht. Jeder hat seinen eigenen Bereich, in den er sich gerne verändern möchte und in dem wir doch noch so oft entgegen deines Willens und entgegen deiner Vorstellung handeln und entscheiden. Ich bitte dich, dass du genau in diesen Punkten bei uns bist, dass du genau in diesen Momenten ganz sanftmütig uns darauf hinweist, dass es auch hier einen anderen Weg, eine Waffe und eine Strategie gibt. Danke, Herr, für deine Stärke, für deine Liebe und einfach für deine Ruhe, für dein Verständnis, was du uns immer wieder entgegenbringst.